Stell dir vor, du bist Leiter einer Freizeitattraktion und du weißt schon morgens um 8.30 Uhr, wie viele Leute kommen heute, wann werden die Pommes an deiner Pommesbude leer sein. Du wirst jetzt schon ungefähr sagen können, um 13 Uhr wird dort Nachschub verlangt und du kannst alles schon morgens in die Wege leiten. Klingt irgendwie nach Science Fiction, oder? Ich finde, nicht so ganz. Ich glaube, das ist eine Richtung, in der wir uns, glaube ich, langfristig ziemlich gut bewegen können. Denn wir sind heute schon sehr gut dabei, Dinge vorherzusagen. Mit einer gewissen Ausfallquote, versteht sich. Und darum soll es heute gehen. Wir werden heute in die Zukunft blicken. Heute wird es Science Fiction werden. Und deswegen herzlich willkommen bei How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Und wenn du ein regelmäßiger Zuhörer oder eine regelmäßige Zuhörerin sein solltest, dann tu dir doch selber einen Gefallen und drück direkt mal auf den Like- oder Follow- oder Abonnieren-Knopf, dann verpasst du nämlich auch keine weitere neue Folge. Und warum ist das so wichtig? Denn es wird in der Zukunft viel mehr um die Zukunft gehen. Wir werden uns viel mehr über Technik und KI und solche Sachen unterhalten. Denn ich finde, das ist wie mit der Digitalisierung eigentlich gerade in Deutschland generell. Wenn wir uns damit nicht beschäftigen, dann sind wir halt weg vom Fenster. Wenn wir heute nicht darüber sprechen, wie wichtig Elektrifizierung ist, dann, ja, dann müssen wir halt sagen, dann werden wir weiter Verbrenner fahren die nächsten 100 Jahre und uns wundern, warum Liter Sprit auf einmal 10 Euro kostet. Es gibt Dinge, vor denen können wir unsere Augen einfach nicht verschließen. Und genau das ist eines der Themen, nämlich was macht KI mit uns? Und auch wenn ich selber KI häufig benutze, zum Beispiel für Bildgenerierung, weil ich finde, es ist manchmal schöner, irgendwelche Ideen zu visualisieren, um die dann aber im nächsten Schritt nochmal ausarbeiten zu lassen von jemandem, der tatsächlich visualisieren kann. Ja, weil ich kann halt meine Ideen nicht so gut in Worte fassen und wenn man halt schon was hat, kann man vielleicht dran arbeiten. Aber ich finde, KI ist für mich eher so der Punkt aktuell, es ist so ein Initiator, es ist so eine Funke. Ja, man möchte irgendwas machen und hat noch keine richtige Ahnung, man kann sich dann so als Brainstorming-Sparrings-Partner finde ich das gerade irgendwie ganz cool. Ja, also aus dem Aspekt würde ich sagen, ist KI vielleicht schon auch wichtig, aber KI ist ja nicht alles. Und das ist das, was mich bei dieser ganzen Thematik immer stört, denn wir reden heutzutage, alles ist KI, alles ist KI. Alles ist irgendwie manipuliert, man kann ja heutzutage nichts mehr glauben. Und toi, 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 wir sind zum Glück noch nicht an dem Punkt angelangt, dass es vollkommen schwierig ist, aber es ist schwieriger geworden, echt von unecht zu unterscheiden. Und das ist schon gruselig. Genauso wie Marketingkampagnen oder auch ganze Freizeitattraktionen, die ausschließlich durch KI irgendwie befüttert werden. Also es gibt viele FECs, die vor allem hart auf KI setzen, sei es durch Textgenerierung, sei es durch Bildgenerierung, was man dann leider auch sieht, was für mich dann auch ein Qualitätsmerkmal ist, wenn man das entweder nicht hinkriegt, das nicht so aussehen zu lassen oder das einfach macht. Und dann stellt man sich natürlich auch die Frage, naja, aber wem fällt das schon auf? Es gibt genug Leuten, denen das auffällt. Und ich glaube, es gibt auch genug Leute, die es wertschätzen, wenn etwas echt hergestellt ist. Und ich glaube auch noch nicht, dass wir an dem Punkt angelangt sind, wo Tausende von Jobs in den nächsten Wochen durch KI hinfällig werden. Gerade bei dem Tempo, wie wir hier so in Deutschland digitalisieren. Also ich glaube, da haben wir toi, toi, toi mit unserer deutschen Beständigkeit noch ein bisschen Schwein gehabt. Aber wir wollen uns heute jetzt um das Thema drehen, nämlich was kann KI eigentlich oder was können eigentlich Algorithmen? Denn das ist ja halt, also eine KI ist ja was, etwas in Anführungszeichen Selbstständiges, was sich selbstständig Informationen befüttert oder durch eine Befütterung von Informationen eine Auswertung und eine Abschätzung daraus gibt, was das für eine Antwort wohl sein könnte. Das ist alles, im Endeffekt rät die KI. Sie schätzt ab und gibt dadurch ein Ergebnis ab. Und Algorithmen, das ist ja so im Endeffekt das, was es vorher war. Und wenn wir über Algorithmen sprechen, dann poppt einem wahrscheinlich direkt wieder Facebook und Instagram und Cambridge Analytics in den Kopf. Algorithmen sind, ja, wie soll ich sagen, das ist ist im Endeffekt wie so eine KI, aber es ist halt eine vorgefertigte Aneinanderreihung von Codes, die Dinge auslesen und bewerten und daraus dann Schlüsse ziehen. Also beides hat ein bisschen was mit Entscheidungen zu tun. 1 und 0 ist halt auch eine Entscheidung, entweder an oder aus, ja, wenn wir mal ganz, ganz klein reinschauen. Und diese Entscheidungen treffen, diese Algorithmen, die finden wir ja aber auch in der Freizeitparkwelt ja schon wieder. Zum Beispiel beim Ticketing. Es gibt viele Ticketing-Anbieter, da sind wir beim Thema Dynamic Pricing. Dum, dum, dum. Dynamic Pricing ist auch, glaube ich, so ein Buzzword, wo wir jetzt in den letzten Jahren ein bisschen runtergekommen sind. Ja, erst war es Dynamic Pricing, dann war es Immersiv. Mal schauen, was es als nächstes ist. Die Algorithmen von Dynamic Pricing geben im Endeffekt ja eine eigenständige Abschätzung aus, ab wann kannst du welchen Preis anbieten. Wenn also so ein Algorithmus, so eine Datenbank befüttert wird im laufenden Betrieb, das ist vor allem halt das Coole, wenn du so einen Ticketing-Anbieter hast oder auch ein anderes System, was durch solche Forecasts also etwas entscheiden kann, dann ist das quasi im laufenden Betrieb, fütterst du dem schon die Sachen zu und daraus entscheidet der, okay, an dem Tag mit dem Wetter, letztes Jahr war das so, dieses Jahr schätze ich mal, wird das ähnlich, wird es besser, wird es schlechter und daraus wird dann eine Entscheidung für einen Preis, für einen Eintrittspreis abgegeben. Und das ist im Endeffekt der Algorithmus, das ist im Endeffekt Dynamic Pricing. Wenn die merken, es ist wenig los, dann wird der Eintrittspreis günstiger, um den Leuten zu ermöglichen, hey, pass auf, heute wird nicht so voll, kommt doch alle zu uns und der Anreiz ist, den Preis zu senken. Andersrum wird der Preis erhöht, wenn man merkt, oh, das wird an dem Tag sehr, sehr voll und um die Besuchermassen zu steuern und eher auf geringere Tage umzusiedeln, macht man diese Preisabgrenzung. Und Dynamic Pricing ist übrigens nichts Neues. Ich glaube, das hatte ich im Podcast schon mal. Das Ganze nennt sich Yield Management und das machen Hotels und auch Flugzeuglinien und Ketten und Airline-BetreiberInnen schon seit Jahren. Ja, das ist also nichts Neues. Hotels und die Flieger, die machen das schon seit Ewigkeiten. Die machen das genau so. Wenn viel gebucht wird, wird es teurer. Wenn wenig gebucht wird, wird es halt billiger. Und was können wir aus diesen Abschätzungen lernen? Und wie ich gerade schon im Opener gesagt habe, ich glaube, gerade bei diesen täglichen Sachen könnte uns das helfen, gewisse Dinge schon ein bisschen vorherzusehen. So ein bisschen wie bei Minority Report. Falls ihr den Film nicht kennen solltet, Minority Report ist ein ursprünglich, ich glaube, eine Kurzgeschichte eigentlich gewesen von Philip K. Dick. Das war ein so ein Sci-Fi-Autor, der unter anderem auch Blade Runner geschrieben hat. Und in dieser Geschichte geht es eigentlich nur darum, dass es eine Welt gibt in einer Zukunft, wo auch viel Kommerz und Konsum und Werbung herrscht. Guckt euch den Film mit Tom Cruise mal an, das ist wirklich ein fantastischer Film, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Naja, und in dieser Zukunft gibt es aber drei Precognitives, nennen die sich. Das sind drei Wesen, Menschen, gezüchtet, Fragezeichen, das weiß ich jetzt tatsächlich leider nicht mehr, die Verbrechen vorhersehen können. Und das ist in so einer Art Traumsequenz, Vorhersagen werden dann so Filmschnipsel, Traumschnipsel dann gesichtet und daraus ergibt sich dann ein Ort, ein Zeitpunkt und ein Täter und ein Opfer und dann werden diese Verbrechen dann vorhergesagt und dann wird darauf reagiert. Und ich finde, mit diesen Vorhersagen, jetzt abgesehen davon, dass das Ding mit der Zukunft und mit irgendwelchen drei verkabelten Menschen, die in so einem wasserganzen Dach liegen und dann irgendwelche Traumsequenzen auf dem Computerbildschirm werfen. Ich glaube, wir sind auch gar nicht so weit entfernt davon, sowas tatsächlich machen zu können, denn die Datenlagen haben wir ja. Und das finde ich halt so spannend. Und das ist eine Sache, die wir unterschätzen. Es ist immer noch eines der glorreichsten Dinge. Data is key. Daten sind der Schlüssel zu allem. Data is money vor allem auch. Also sei es die Kundendaten für nachher E-Mail-Kampagnen oder für Angebote, Pre-Visit, Post-Visit, ja, dass man mit den Leuten in Kontakt bleibt und eine Customer-Journey aufrechterhält, aber auch für solche Sachen. Denn wenn ich ja anhand der Online-Ticketing-Sales die Vorverkäufe, die es ja gibt, und ihr seht das ja da draußen selbst, die meisten Freizeitparks gehen sogar mittlerweile darauf, und sagen, wir haben ausschließlich nur Online-Tickets, Dann hat man ja schon mal eine stabile Datengrundlage. Wenn wir jetzt dann noch daraus schließen können, mit den Ticketverkäufen und den Verkäufen an jeder einzelnen Kasse im Park, in deiner Freizeitattraktion, wenn man diese Daten bündeln würde, könnte man daraus tatsächlich so eine Art, ja, Vorhersage machen und könnte dann sagen, pass mal auf, heute werden es 10.000 Leute und heute wird es super voll. Das heißt, dein Slushy-Stand, der wird definitiv bei der Menschenmenge um die und die Uhrzeit wahrscheinlich diesejenige Menge an Dingen, an Sirup zum Beispiel verbrauchen. Prüf das einfach mal. Ja, also dieser Fingerzeig, dass man sagen kann, an diesen Stellen sind heute unsere Pain Points, wir können aber jetzt schon vorbereiten, ja, dann ist das auch gut. Und das sind alles Dinge, die sind halt auch kostenneutral. Ja, also es ist ja im Endeffekt ja alles schon da. Ich habe ja schon Ware da. Ich habe ja schon mein Mise en Place überall an meinen Fahrgeschäften und an meiner Gastro. Da geht es nur darum, das zu der bestimmten Zeit bereitzustellen, um halt auch einer gewissen Anlaufphase oder heißen Phase oder so einer Hochphase entgegenzuarbeiten. Denn ihr kennt das auch sicherlich aus allen Freizeitparks. Es ist 12 Uhr und es fängt an, überall voll zu werden, da wo die Leute essen wollen. Und entweder seid ihr super gute Cracks und Freizeitpark-affin und ihr wisst, wann, zu welcher Tageszeit, zu welchem Ort und überhaupt man am besten essen kann. Ja, vielleicht gibt es auch Geheimtipps in den Freizeitparks, wo man gut essen kann, wo vielleicht nicht so viele Leute hingehen, weil es, weiß nicht, extravagant ist, ja. Oder vielleicht außergewöhnliches Essen, zum Beispiel Spices in einem Europapark. Dafür, dass es so klein ist, ist es immer recht gut gefüllt, aber im Gegensatz zu den ganzen Burgerbuden ist dort in meiner Meinung weniger los als irgendwo beim Euromir-Burger oder wie auch immer. Naja, aber ich fasse mich schon wieder. Ich wollte nämlich zum Operativen kommen. Also was können wir für Analysen machen? Wir können zum Beispiel analysieren Warteschlangen. Wir können analysieren, wie viele Leute gehen rein, wie viele fahren und wie viele gehen raus. Wir können also anhand der Daten, die dort im Umlauf sind, können wir eine fast 90-prozentige genaue Wartezeit angeben. Wir können das ausrechnen. Und das geht, ja, zum Beispiel mit meinen Freunden von Elliot Q, die bei Plon zum Beispiel jetzt auch die Wartezeitenmesser installiert haben, unter anderem bei Dynamite. Und siehe da, bis auf, gerade in der Lernphase am Anfang, wo man 2-3 Mal nochmal genauer gucken musste, läuft das autark. Das System befüttert sich selber und nimmt dann die Daten zum Grund der Annahme, es ist jetzt so und so viel Wartezeit. Wir sprechen natürlich jetzt nicht davon, wenn wir jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, einen Systemausfall haben, im Sinne von die Attraktion, die ist außer Betrieb. Das sind Dinge, die sind natürlich Ausnahmesituationen. Die können übrigens, by the way, kleine Mini-Werbung für meine Freunde von Elliot Q, dass man das natürlich auch steuern kann. Und wenn die Attraktion außer Betrieb ist, dann drückt man halt auf dem Tablet auf den Knopf und dann geht der Bildschirm erstmal aus und dann steht da außer Betrieb. Ja, bitte nicht mal anstellen, Warteschlange geschlossen. Auf der anderen Seite, wenn das sobald wieder läuft, kann man dann natürlich auch diese Wartezeitenflüsse nehmen und auch dadurch die Besucher steuern. Und das ist halt eine Sache, was halt bei solchen total tollen, wie ich finde, Screens Sinn ergibt, nämlich, dass man die Besucher dadurch steuern kann. Und das Phantasialand macht das meiner Meinung nach ziemlich gut, denn alle Screens im Park sind so miteinander verbunden, dass die immer auf die geringste Wartezeit irgendwo zeigen, dass die bei Events aber auch eine neue Besucherführung anzeigen, gerade zum Wintertraum, vorne im Bereich des Wellenfliegers, wenn da also die Leute nachher gesondert aus dem Park dann geleitet werden. Das funktioniert alles in einem System. Ja, das kann man dann steuern, das kann man analysieren und auch da kann man dann, jetzt wieder zurückkehrend zu den Wartezeiten, dann als Anlage oder als Grundlage nehmen zu sagen, wir füttern das in unser Dynamic Digital Signage, in unsere digitale Beschilderung und lassen dadurch, durch diese Entscheidungen und die Berechnung der Wartezeiten, zum Beispiel immer nur die kürzesten Wartezeiten zuerst anzeigen, damit die Leute auch dahin gelenkt werden. Das ist Nudging. Ja, ich gebe dir so einen kleinen Stups mit der Schulter oder mit dem Ellbogen und sage, hey, guck mal da oben, da sind nur 5 Minuten Wartezeiten, geh doch erstmal dahin. Taron hat gerade 70 Minuten, aber bei Crazy Bats ist gerade nur 5 Minuten. Ja, dann geht er vielleicht auch mal dahin. Oder irgendeine Show beginnt gerade. Die neue Vorstellung im Residenztheater geht gleich los. Dann, könnte man zum Beispiel tun. Ja, also das sind so Dinge, die gehören dazu, dass man diese Gäste steuern kann. Also operatives Tagesgeschäft lässt sich vorhersagen. Wenn ihr da draußen Daten habt, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch mal da draußen auf dem Markt um. Es gibt super viele AnbieterInnen von Dashboards auch, wo solche Datenstränge zusammengefasst werden können, um dann auch Entscheidungsvorlagen zu bilden oder halt auch Vorhersagen zu bilden. Und solche Forecasts bieten dann halt gerade für solche Stoßtage oder auch für richtig schwache Tage, wenn man irgendwie feststellt, die Wartezeit ist irgendwo so im Keller, macht das langfristig überhaupt noch Sinn, diese Attraktion um die Uhrzeit zu öffnen? Ja, also wenn ich jetzt einen Freizeitpark habe wie den Europapark zum Beispiel, Blue Fire ist recht in der Mitte, also von sowohl vom Hoteleingang als auch vom Haupteingang braucht man da ein paar Minuten hin. Natürlich macht es Sinn, zumindest aus dem Servicegedanken, diese Attraktion morgens sofort zu eröffnen. Wenn ich aber feststelle, ich habe anhand meiner Daten, die ich dort sammle, in den ersten 30 Minuten überhaupt keine Besucher, habe ich da keinen Stress und ich kann da ein bisschen effizienter gegensteuern und sagen, okay, wir auch, weil Personal ist ja auch schwierig zu finden, dann schieben wir das da so ein bisschen an der Seite und die können dann später anfangen. Dafür sind die dann vielleicht aber auch länger am Tag dann irgendwie beschäftigt, weil es natürlich eine Hauptattraktion ist. Also das sind so diese ganzen Schlüsse, die man daraus ziehen kann. Eine zweite Sache, die man machen kann, ist, wie ich jetzt gerade schon angedeutet habe, auch das Personalplanung ist zum Beispiel eine Sache, die man heutzutage super gut machen kann und auch da braucht man keine großartige KI, sondern auch da Algorithmen haben das schon vor 10 Jahren mit Programmen, mit denen ich gearbeitet habe, auch schon ermöglicht, wenn du einem Mitarbeiter eine Verfügbarkeit hinterlegst oder er selber die plant und du hast dein Grundgerüst mit einer Software irgendwo stehen, dann drückst du auf den Knopf und der befüllt das erstmal automatisch und du machst nur noch die Nachberechnung oder die Nachkorrektur. Das gibt's schon, das ist nichts Neues, aber auch da kann ich euch nur empfehlen, denkt mal drüber nach. Ja, wenn ihr immer noch auch sehr variabel mit variablem Personal arbeitet, nehmt euch das super viel Zeit ab. Man kann aber auch Personal entlasten, wenn wir zum Beispiel diese komischen, wie heißen die denn, diese Servierroboter, ja, die sehen wir bei vielen Restaurants heute, die mit den Katzenohren, die dann von A nach B fahren, um zum Beispiel Getränke zu bringen oder vielleicht auch abzuräumen. Das hilft, das soll unterstützen und das unterstützt auch, das nimmt dir die Arbeit ab an einer Stelle, um dir an einer anderen Stelle viel mehr Möglichkeiten zu bieten, mit den Gästen zu interagieren. Also das, was wir eigentlich im Kern machen wollen, den Leuten einen schönen Tag bereiten. Natürlich bereiten wir auch einen schönen Tag, wenn ich jemanden seine Cola mit einem Lächeln dahin stelle, aber ich wette mit euch, es ist zu 75%, glaube ich, egal, ob da jetzt jemand kommt, ob ich mir die Cola selber nehme oder mir ein Roboter das hinbringt. Der Roboter hat sogar zumindest heute noch den Vorteil, dass der ein gewisses Wow-Moment auslöst und wenn das Ganze noch gebrandet ist oder vielleicht sogar IP-mäßig irgendwie verkleidet ist oder auch in einer Sprache spricht, die zu dir passt oder halt irgendwie mit ihr interagiert, dann ist das auch cool. Ja, das ist auch eine schöne Sache. Aber hier kann man diese Entlastung durchführen, um solche Nitty-Gritty-Jobs irgendwie wegzunehmen. Automatische Kehrmaschinen, die nachts die Wege reinigen. Oder vielleicht, wenn ihr schon mal nach Rolantica gegangen seid, habt ihr sicherlich auch schon mal die Rasenmäher-Roboter gesehen, die dort bei Krönasau unterwegs sind. Die sind täglich unterwegs und deswegen ist der jeden Tag auch top gepflegt. Und die Gärtner, die Landschaftsmitarbeitenden, die können sich dann darauf fokussieren, die ganzen Blumen, die ganzen Bäume, die ganzen Büsche zu pflegen, weil Rasen ist halt eine wirklich große, im wahrsten Sinne des Wortes, eine große Aufgabe. Und wenn man das irgendwie wegnehmen kann, dann kann man sich doch viel mehr auf so eine schöne Begrünung und Bepflanzung konzentrieren. Also auch da zu gucken, welche Arbeit ist sehr repetitiv, welche ist vielleicht auch sehr langwierig, was kann ich dann beschleunigen und was kann ich dann da vor allem auch gegensteuern. Übrigens zum Thema Personal und natürlich auch da wieder diese Vorhersage aus den Daten zuvor, Online-Ticketing, Wetterdaten oder Daten aus dem letzten Jahr, die im Vergleich, ich habe einen Forecast, es wird angenommen, auch mit den Verkäufen, die ich jetzt schon sehen kann, anhand meiner Datengrundlage, an dem Tag wird es voll, dann kann ich mein Personal viel besser planen, indem ich sage, okay, es wird voll an dem Tag, ich brauche also mehr Personal. Obwohl das vielleicht ein Tag ursprünglich gewesen ist, der gar nicht so voll geplant gewesen ist vom Budget her, wenn ihr ein Budget da draußen plant für eure Tage. Und dann kann man halt auch dagegen steuern und sagen, oh, ich bin jetzt so überrascht, dass er so voll geworden ist. Nee, du hast ja die Daten ja schon da. Dein Ticketing-Programm hat hier gerade an der Stelle gesagt, Achtung, es wird voll. Ja, dann kann man dagegen wirken. Guest Experience kann man vor allem auch noch so ein bisschen besser steuern. Da sind wir jetzt so ein bisschen beim Thema Maintenance, da reden wir vor allem eher so um die ganze Downtime. Wir reden davon, dass wir auch gerade die Laufzeiten von Fahrgeschäften tracken können, und ich weiß auch, dass HerstellerInnen daran arbeiten, dass die Laufzeiten, Runden etc. gezählt werden bei einer Achterbahn oder bei einem Fahrgeschäft und dadurch auch Wartungszyklen direkt ausgelöst werden oder Informationen ausgelöst werden, die der Maintenance dann die Möglichkeit geben zu sagen, hallo, übrigens, da passiert was. Sensorik, die wird auch häufig benutzt an Fahrgeschäften, um Dinge zu überprüfen regelmäßig, selbstprüfende Fahrgeschäfte oder auch selbstprüfende Bügel, das kennen wir ja auch, zum Beispiel von Voltron oder Ride to Happiness, die dann den Mitarbeitenden die Möglichkeit geben zu sagen, okay, ich gucke nur noch drüber, ich gebe das dann anhand einer, ja, eines Codes oder eines Knopfdrucks oder eines Tags dann irgendwie frei, und dann kann das starten. Und das nimmt ja auch schon wieder die schwere Arbeit weg, denn dieses feste Runterdrücken natürlich ist auch körperlich anstrengend. Und wenn man das so super häufig regelmäßig macht, das geht natürlich auch in die Knochen. Da reden wir auch wieder von Arbeitssicherheit, da reden wir von Arbeitsschutz bei unseren Mitarbeitenden. Man kann übrigens auch, vielleicht eine ganz andere Sache, Guest Experience, KI und auch solche Predictive-Sachen bei Shows oder bei Animatronics einsetzen. Und Efteling zum Beispiel hat das jetzt zuletzt eingeführt, dass die für ihre Märchen im Märchenwald eine, ja, so eine Art Untertitelmöglichkeit jetzt gegeben haben. Sprich, ihr könnt per App bei den Märchen dann Untertitel zu den niederländisch gesprochenen Texten bekommen, sodass ihr dann direkt in eurer eigenen Sprache das Märchen mitverfolgen könnt. Und auch der Sprookjesboom, der kann mit euch per KI direkt interagieren und mit euch sprechen. Das ist ja unglaublich cool, was es also da gibt. Ja, es gibt also nicht nur Quatsch mit, ich mache mich selber als Actionfigur oder gebe bei ChatGPT ein, stelle mich als Bild da mit den Daten, die du hast. Ja, auch das kann man alles machen, ist schön und gut. Aber ich meine, das ist nicht ohne Grund, warum die Arbeitsspeicherpreise gerade so nach oben schießen. Ja, das kostet natürlich auch alles Arbeit und Energie in den Rechenzentren. Eine Sache möchte ich euch vielleicht auch noch kurz zum Ende mitgeben, und dann möchte ich euch auch sagen, dass die Zukunft schneller kommt, als uns lieb ist. Was können wir als kleinere Freizeitparks tun? Das möchte ich als ersten Tipp euch da draußen mitgeben. Denn kleinere Freizeitparks haben keine saubere Datenlage. Idealerweise gibt es eine Papierdatenlage. Auch da weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, dass das nicht jeder hat. Aber ich kann euch empfehlen, schafft euch Sensorik an, die kostet recht wenig. Die Datenpflege passiert von ganz alleine. Ihr müsst euch eigentlich um nichts kümmern, außer zwischendurch in ein Dashboard schauen, zu sehen, wie die Kurven rauf und runter gehen. Ihr habt die Wartezeiten automatisch berechnet und ihr könnt dann aus dieser Datenlage dann genau solche wirtschaftlichen Entscheidungen treffen. Bei LLQ haben wir sogar die Möglichkeit, auch die ganze Parkbewegung zu sehen. Das heißt also, ihr habt eure Fahrgeschäfte, ihr habt vielleicht sogar ein paar Wegpunkte und ihr seht immer, wo bewegen sich die Leute, in welcher Strömung von A nach B, in welcher Geschwindigkeit. Man könnte sogar so krass weitergehen, weil so toll ist diese Sensorik heutzutage, dass man Größe und sogar auch Geschlecht, um Demografie abzufragen, auszuwerten. Das ist natürlich wirklich krass und da schreit der ein oder andere wahrscheinlich jetzt gerade, Datenschutz, Vorsicht. Ja, ist ein schwieriges Thema. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, ob zum Beispiel Demografie, zumindest männlich-weiblich, da so wichtig ist bei solcher Sensorik, denn durch das Ticketing kriegen wir die Daten ja eh. Ja, also die Daten sind ja schon irgendwo vorhanden und ich glaube, da sind die deutlich sauberer. Oder sauberer, so müsste man das nennen. Aber was können kleinere Parks tun? Fangt doch einfach mal an mit solcher Sensorik. Wie gesagt, ich kann AlertQ wärmstens empfehlen. Die machen eine fantastische Arbeit. Das Dashboard von denen bietet beste Auswertungsmöglichkeiten in tollen Grafiken. Ihr könnt euch Reports auch selber da einstellen und ihr könntet auch das Ganze sogar mit Digital Signage sofort verbinden und auch dann in diesem eigenen einem System dann das Ganze steuern und verwalten und sogar eigene Werbung drüber laufen lassen. Also alles in allem eine Win-Win-Situation. Also wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schreibt mir gerne einfach eine E-Mail an contact@stefanbuhring.com. Dann kann ich euch das Programm gerne mal zeigen beziehungsweise zeigen lassen mit meinen Freunden von LJQ. Das war nämlich der Clou jetzt am Ende. Aber fangt an mit Daten sammeln. Fangt an, Daten auszuwerten. Ich weiß, es ist zeitintensiv. Aber wenn ihr das ja habt, das ist ja alles wertvoll. fangt was damit an. Ja, ihr könnt das alles super verarbeiten, um daraus Schlüsse zu ziehen, um Entscheidungen voranzutreiben. Vielleicht aber auch Begründungen oder Entscheidungsvorlagen für einen Konzern mitzugeben, indem ihr sagt, Leute, an dem Tag wird es immer voll, wir brauchen mehr Mitarbeitende, wir müssen mehr Personalbudget freigeben. Das ist alles stabile Datenlage, die euch da draußen hilft, weiterzuarbeiten. Und natürlich, Datenschutz sollte immer oberstes Credo sein, deswegen ist das vielleicht auch ein guter kleiner Ausrutscher gewesen, jetzt, dass ich das so mitgenommen habe mit dieser Demografie. Datenschutz ist auch wichtig, gerade in Deutschland, gerade in Europa. Datenschutz kann nämlich auch dann nachher teuer werden, wenn man das nicht macht oder nicht drauf aufpasst. Und holt euch einen guten Datenschutzbeauftragten. Es gibt super viele eigenständige Leute da draußen. Es gibt aber auch viele Genossenschaften, Verbände und Verbünde, die da zusammenarbeiten, an die man sich richten kann. Klopft da mal an und sprecht darüber laut, was ihr vorhabt und lasst euch da unterstützen. Und dann geht wirklich in diese Datensammlung und Datenanalyse und helft euch selbst, diese Forecasts, diese Vorhersagen zu machen, damit ihr langfristig euch am Tag nicht mehr so stark überraschen lassen müsst. Denn natürlich ist jeder Tag anders, aber es gibt gewisse Sachen, die können wir schon vorhernehmen. Ja, vielleicht jetzt nicht so wie beim Minority Report, dass wir direkt wissen, die Familie Müller landet um 13 Uhr heute an dem Parkplatz und der kleine Justus wird sich nachher dann an dem Kettenflieger übergeben, also werden wir schon mal eine Runde Katzenstreu dorthin streuen. So krass vielleicht noch nicht, aber wir wissen auf jeden Fall, wann, an welchem Tag die Familie Müller kommt und wie viele andere Leute an diesem Tag kommen und wir dann für uns ausmalen können, wie viel Personal brauchen wir, um Familie Müller und Co. an diesem Tag einen fantastischen Tag zu bereiten. Also, alles ist nicht unmöglich. Es gibt Dinge, die gibt es schon, die müssen wir nur nutzen. Genauso wie diese Servierroboter. Ich finde manchmal immer noch, das ist manchmal auch ein bisschen Spielerei. Da muss man immer gucken, ist das eine perfekte Lösung für mich? Ja, das muss man so für sich selber so ein bisschen herausfinden. Und ich kann euch auch nur sagen, sprecht auch dann über eure Ideen. Und deswegen schmeiße ich jetzt meinen eigenen Hut, den ich jetzt gerade nicht aufhabe, wieder in den Ring. Das sind auch Themen, mit denen ich mich aktiv da draußen beschäftige, mit Freizeitattraktionen. Wie können wir diese digitalen Welten miteinander kombinieren und in der realen Welt, in der analogen Welt fantastische Erlebnisse schaffen, die durch Digitalisierung unterstützt werden. Denn Digitalisierung wird nie das ersetzen können, was wir da draußen jeden Tag in all unseren Freizeitattraktionen leisten. Nämlich den Leuten, den Menschen, ob groß, ob klein, ob jung, ob alt, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das schaffen wir nur mit uns Menschen, nicht mit Robotern. In diesem Sinne, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und euch da draußen eine fantastische Zeit. Bis bald.